HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Früher sind wir im Wald umhergezogen, haben Affen erlegt, Wildschweine und Schlangen. Wenn die Früchte reif waren, haben wir sie gepflückt. Heute können wir nicht mehr so leben wie früher. Der Wald hat sich verändert. Viele Bäume wurden gefällt und die Erde aufgerissen.
Der Eindruck der Natur ist so mächtig und großartig, dass man schon nach wenigen Monaten Aufenthalt lange Jahre darin verbracht zu haben meint.
Holzfäller, Goldsucher und Tropenholzhändler, hier fallen gerade viele Nicht-Indigene in unser Gebiet ein. Sie dringen ein und so fängt das Problem an. Danach kommen die Großgrundbesitzer und holzen alles ab.
Südwärts vom See Durak Dumini übernachteten wir in einem Palmenwalde. Der Regen goss in Strömen herab. Aber die Potos, die Arum und die Schlinggewächse bildeten eine natürliche, so dichte Laube, dass wir darunter Schutz fanden wie unter dicht belaubten Bäumen.
Die Tropen, sich verschlingendes, üppiges Grün, unendliche Wälder voller faszinierender, wenngleich auch nicht immer ganz ungefährlicher Tiere und Pflanzen. Ein Lebensraum für alle, von Menschen bis Viren. Lange waren die Landschaften um den Äquator für Europäer Sehnsuchtsorte, eine dramatische Kulisse für Abenteuer oder ein erträumtes ursprüngliches Paradies. Heute hingegen denken die meisten hierzulande beim Begriff Tropen wohl eher an wilde Abholzungen, Klimawandel und Artensterben. Beide Perspektiven finden sich schon bei Alexander von Humboldt. Seine Reisen vor allem in die Urwälder am Amazonas und am Orinoco begründeten die Tropenforschung. Humboldts Ehrfurcht vor dem Wald, seine Warnungen vor dessen Zerstörung, nehmen die Aussagen der modernen Ökologie vorweg. Inzwischen allerdings steht das Ökosystem vielerorts in Flammen, buchstäblich. Der Mensch hat den ursprünglichen Baumbestand des Planeten, Schätzungen zufolge, bereits auf die Hälfte reduziert und damit den wichtigsten natürlichen Puffer gegen die Erderwärmung. Unser Haus brennt, sagt der französische Präsident Macron, in Brasilien am Amazonas, der grünen Lunge der Erde, aber auch in Indonesien, Malaysia oder auf den Philippinen. Am Geburtstag Alexander von Humboldt, den der WWF zum Tag des Regenwaldes ausgerufen hat, schauen wir nun auf den Zustand der Tropen. Hier ist HR2 Kultur, der Tag, der tropische Patient, eine Visite. Beginnen wir mit den Streifzügen des preußischen Jubilars, auf dessen Spuren und die seiner Erben sich unser Korrespondent Ivo Maruschek in Peru begeben hat.
Kurz vor Sonnenuntergang zieht Julio Monzón los. Am Waldrand und mitten im Urwald hat er Fallen aufgestellt, die er jeden Tag leert und auswertet.
Och, also vier Stück haben wir hier. Fünf Stück.
Der Biologe untersucht Schmetterlinge, genauer eine Untergruppe der Nachtfalter. Wegen ihrer stark behaarten Raupen heißen sie Bärenspinner. Um zu erforschen, wie viele dieser Bärenspinnerarten im Regenwald leben, verbringt er fast ein Jahr fernab der Zivilisation in der Forschungsstation Panguana im peruanischen Teil des Amazonasgebiets.
Einige meinen, das sei die tollste Arbeit der Welt, weil die Bärenspinner sind auch nicht nur interessant wegen ihrer Ökologie, sondern weil sie auch ziemlich gut aussehen, also richtig hübsch sind.
Wer die Tiere und Pflanzen in den Urwäldern von Südamerika beschreibt, der tritt damit auch in die Spuren von Alexander von Humboldt. Etwas bequemer haben es Humboldts Erben heute. Die Forschungsstation hat immerhin Solarstrom, Duschen und schnelles Internet. Doch an der Blutgier der Mückenschwärme, über die schon Humboldt klagte, hat sich bis heute nichts geändert.
Allein bei den Bärenspinnern, die Familie, die ich erforsche. Wir haben momentan über 400 Arten, nur in diesem kleinen Gebiet. Das ist eine Lichtfalle und die Falle drumherum habe ich selber gebaut. Wenn es dunkel ist, dann machen wir das Licht an.
Panguana liegt zwischen den Anden und einem isolierten Gebirgszug mitten im Regenwald. Deswegen ist das Gebiet ein Hotspot der Artenvielfalt, sagt Juliane Diller, die Leiterin der Forschungsstation. Ihre Eltern haben die Station vor mehr als 50 Jahren aufgebaut.
Es ist wirklich fantastisch, wie viele Arten da vorkommen, von eigentlich jeder Tiergruppe. Die Fledermäuse, die habe ich ja selber untersucht. Insgesamt haben wir 56 Arten gefunden. In ganz Europa gibt es gerade mal 27. Ameisen sind auch noch ein gutes Beispiel. Wir haben über 520 Arten. Das ist die höchste Biodiversität weltweit. Und so geht's weiter.
Peru ist nicht Brasilien. Anders als im Nachbarland hat sich die Regierung in Lima den Erhalt des Regenwalds auf die Fahne geschrieben. Doch der Staat ist viel zu schwach, um seine riesigen Urwaldgebiete zu kontrollieren. Auch in Peru lodern Brände, werden Wälder abgeholzt und Flüsse vergiftet. Die Spuren des Raubbaus sind auch rund um Panguana zu erkennen. Hier sind vor allem die Goldschürfer, die mit Quecksilber arbeiten, ein großes Problem. Viele Tierarten sind schon verschwunden. Vögel, Fische, aber auch Säugetiere wie die Pecaris, eine südamerikanische Wildschweinart, sagt Moro, der Verwalter der Forschungsstation. Hier kam zum Beispiel jedes Jahr eine Rotte Pecaris her. Die sind seit 4 Jahren weg. Es gab auch eine Art Truthähne, die kommen auch nicht mehr. Und im Fluss sind auch schon viele Fischarten verschwunden, weil die Goldsucher angefangen haben, hier zu schürfen. Dadurch wurde das Wasser trüb und verschmutzt und das vertragen diese Fische nicht. Die Forschungsstation mit ihren 14 Quadratkilometern ist mittlerweile eine Waldinsel. Rund um Panguana haben Viehzüchter und Kokabauern dem Wald zugesetzt. Und in den letzten Jahren kommen auch noch Palmölplantagen dazu. Biologen wie Diller und Monson arbeiten mittlerweile gegen die Zeit, wenn sie versuchen, die Artenvielfalt im Regenwald zu erfassen.
Heutzutage, wenn man eine Arbeit hier macht, ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man so eine Arbeit machen wird.
Wir haben so vieles noch gar nicht entdeckt. Und es wird noch Generationen dauern, bis wir das dann auf die Reihe bringen, wenn es überhaupt machbar ist. Und vieles wird auch bis dahin schon wieder ausgestorben sein, von dem wir noch gar nichts gewusst haben. Das geschieht natürlich jetzt auch durch diesen menschengemachten Klimawandel ganz besonders heftig. Vermuten und befürchten wir halt.
So die deutsch-peruanische Biologin Juliane Diller. Humboldt hat die Welt erkundet und vermessen und scheute keine Mühen. Gemeinsam mit dem Franzosen Bonpland bestieg er den Chimborazo in den Anden, ein Vulkan im heutigen Ecuador. Der galt seinerzeit als höchster Berg der Welt. Selbst die eigens engagierten Träger weigerten sich mitzugehen und so kämpfte sich Humboldt zusammen mit seinem Begleiter eben alleine die steilen Hänge hinauf. Ihm bluteten die Hände und seine Atemnot wurde bedenklich. Trotzdem hat Humboldt immer weitergemacht, 5 Jahre insgesamt in Südamerika gelebt, geforscht, gereist von 1799 bis 1804. Er hat Klima- und Vegetationszonen entdeckt, Diagramme aufgestellt, Tausende von Tieren und Pflanzen klassifiziert, außerdem pausenlos gezeichnet. Die Natur war für den Universalgelehrten das Netz des Lebens. Er sah sie als Ganzes, als Einheit. Er wollte eine umfassende Beschreibung der Erde liefern. Interdisziplinär, würde man heute wohl sagen. Antje Müllner ist Tropenbiologin, Referatsleiterin Südamerika und Südostasien bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Piroth.
Frau Müllner, für Humboldt fing alles an mit ein paar Top-Pflanzen, wie er schrieb, der Drachenbaum, die Fächerpalme im alten Turm des Botanischen Gartens in Berlin. Sie weckten schon als Kind seine Sehnsucht nach fernen Reisen. Was hat bei Ihnen die Faszination für die Tropen ausgelöst?
Ja, wir wissen heute natürlich, oder ich wusste schon viel mehr über die Tropenzone als Humboldt, das sicherlich bekannt war. Aber als Biologin mit dem Schwerpunkt Ökologie bin ich natürlich sehr an Natur und biologischer Vielfalt interessiert. Und da hat der Tropenwald eben außerordentlich viel zu bieten. Wir haben zum einen diese unglaubliche Artenfülle. Wir hatten schon davon gehört, 50% aller Arten, die wir kennen, die kommen in Tropenwäldern vor, obwohl die eigentlich nur 7% der Landfläche ausmachen. Das können Blattschneiderameisen sein, Frösche, die in Bromelien trichtern, Laichen und Papageien und Jaguare. Also sehr, sehr viele Tiere, ganz verschiedene Gruppen. Und das zweite Spannende ist aber diese Ursprünglichkeit und diese Weite dieser Tropenzone, etwas, was wir hier in Europa eben auch gar nicht mehr haben. Das heißt, Landschaften, die nur ganz wenig vom Menschen beeinflusst sind und wo sich zum Beispiel auch ein Fluss noch sein Flussbett selber graben kann und dann so wie eine Schlange durchs Amazonasgebiet meandriert.
Sie selbst haben jahrelang in Ecuador im Regenwald gelebt. Humboldt und Bonpland, die schleppten seinerzeit Sextanten, Teleskope, Barometer, Thermometer mit alles, was die damalige Technik zu bieten hatte. Was haben Sie mitgenommen? Wie waren Sie ausgestattet?
Ja, auch wir hatten unsere Expeditionskisten aus Alu und auch Moskitonetze und das wichtigste Arbeitsgerät für mich waren Fernglas, wasserfeste Notizhefte, aber eben dann auch ein Laptop und ein Solarpanel. Und das ist sicherlich ein bisschen anders als zu Humboldts Zeiten, aber sehr viel der Ausrüstung war eigentlich auch sehr, sehr einfach. Wasserfilter zum Beispiel. Also Moskitonetz ist schon etwas sehr Wichtiges zusammen mit dem Fernglas.
Was war Ihr Forschungsauftrag? Was wollten Sie herausfinden?
Ich hatte eine Studie durchgeführt zu den Auswirkungen von Regenwaldtourismus auf Wildtiere. Da haben wir uns verschiedene Gruppen angeguckt und ich habe mich dann intensiver mit dem Vogel Horzin beschäftigt. Und wir hatten auch nachgewiesen, dass zu sensiblen Zeiten dort es eine negative Auswirkung der Touristen, wenn die eben zu nahe kommen, auf den Bruterfolg dieses Vogels gibt. Und haben dann im Anschluss zusammen mit der Schutzgebietsbehörde Empfehlungen für die Lenkung des Tourismus erstellt.
Humboldt und Bonpland schliefen monatelang in Wäldern, umgeben von Krokodilen, Boas und Jaguaren. Mancherorts vergruben die sich auch wegen der Moskitos, die ja auch Sie schon angesprochen haben, nachts in den Sand, sodass dann wirklich bloß noch ihr Kopf herausragte. Unter welchen Bedingungen haben Sie in den Tropen gelebt?
Ja, auch ich habe in einer ganz einfachen Holzhütte gelebt oder Hütte. Es war relativ groß, aber mit einem Dach aus Palmwedeln. Es gab keinen Strom und auch keine Mobilfunkabdeckung. Also insofern durchaus ähnlich. Allerdings in der Region von Ecuador, da haben wir nicht in Hängematten geschlafen, sondern hatten ganz normale Betten. Aber Moskitonetz, ich habe schon gesagt, ist eben ganz, ganz wichtig.
Lange Zeit wurde das Bild der Tropen verklärt. Die Blätter rascheln, das Unterholz knarzt, die Insekten zirpen. Also ein dampfendes Paradies. Später folgten dann aber Beschreibungen von Langeweile, vom immer gleichen Grün, Einförmigkeit, erschlaffende Hitze. Wie haben Sie die Tropen erlebt?
Ja, also ich habe schon gesagt, als Biologin ist es natürlich was ganz besonders faszinierend. Allerdings sind viele der Besonderheiten oft klein und erstmal versteckt. Also die Hälfte der Artenvielfalt machen ja Gliedertiere, also Insekten, Spinnen, Tausendfüßer aus. Und es läuft einem nicht sehr schnell mal ein Jaguar über den Weg. Trotzdem hat es mich fasziniert, dieses Gefühl in einem echten, ursprünglichen, einem Primärwald zu stehen und nach einer Weile, wenn man dort eben mit dem Fernglas viel Zeit verbringt, dann sieht man auch eben die ganz besonderen Sachen. Man schult sein Gehör und sein Auge.
Wie gefährdet ist der Regenwald? Darüber sprechen wir heute Abend. Was haben Sie davon als Forscherin mitbekommen?
Ja, ich habe ja in einem Schutzgebiet gearbeitet, aber Schutzgebiete werden immer mehr zu Inseln. Wenn sie überhaupt ausreichend geschützt und gemanagt werden, wird an allen Ecken und Enden genagt. Und dort zum Beispiel in der Nähe im Nordosten Ecuadors, in der Reserva Cuyabeno, wird ganz in der Nähe Erdöl gefördert. Da gab es auch immer wieder mal Unfälle. Ich kenne aus Peru, es wurde schon erwähnt, der illegale Goldabbau und der Einsatz von Quecksilber und auch die Umwandlung auf dem Weg zu meinem Forschungsgebiet habe ich doch erlebt, dass immer mehr im Laufe der Jahre Wald in Viehweiden umgewandelt worden ist.
Antje Müllner, Tropenbiologin, Referatsleiterin Südamerika und Südostasien bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Gesprochen haben wir über ihre tropischen Erfahrungen als Wissenschaftlerin. Dankeschön. Hier ist H2 Kultur, der Tag, der tropische Patient. Eine Visite haben wir heute getitelt am Geburtstag Alexander von Humboldts. Der wollte eigentlich eine Weltreise machen, aber daraus wurde nichts. Ägypten platzte wegen Napoleon, eine Reise an den Vesuv ebenso. Alle Wege waren ihm versperrt. Schließlich aber bekam Humboldt vom spanischen König ein Empfehlungsschreiben für die neue Welt. Da traf es sich gut, dass der Preuße gerade durch eine Erbschaft Millionär geworden war und endlich auf einem Postschiff in See stechen konnte. Getrieben wurde er von Neugier und fing an, am Chimborazo in den Anden alles zu kartografieren, was ihm in die Finger kam.
Das Erreichen großer Höhen ist von geringem wissenschaftlichem Interesse, wenn dieselben weit über der Schneegrenze liegen und nur auf wenige Stunden besucht werden können. Unmittelbare Höhenbestimmungen durch das Barometer gewähren zwar den Vorteil schnell zu erhaltender Resultate, doch sind die Gipfel meist nahe von Hochebenen umgeben, die zu einer trigonometrischen Operation geeignet sind und in denen alle Elemente der Messung wiederholt geprüft werden können, während eine einmalige Bestimmung mittels des Barometers wegen auf- und absteigender Luftströme am Abhang des Gebirgsstockes und wegen dadurch erzeugter Variation in der Temperaturabnahme beträchtliche Fehler in den Resultaten erzeugt. Die Natur des Gesteins ist wegen der ewigen Schneedecke der geognostischen Beobachtung fast gänzlich entzogen, da nur einzelne Felsrippen, Grate mit sehr verwitterten Schichten hervortreten. Das organische Leben ist in diesen hohen Einöden der Erdfläche erstorben. Kaum verirren sich in die dünnen Schichten des Luftkreises der Berggeier, Kondor und geflügelte Insekten, letztere unwillkürlich von Luftströmen gehoben. Wenn jetzt ein ernstes wissenschaftliches Interesse kaum noch der Bemühung reisender Physiker, welche die höheren Gipfel der Erde zu ersteigen streben, geschenkt wird, so hat sich dagegen im allgemeinen Volkssinne ein reger Anteil an einer solchen Bemühung erhalten. Das, was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft. Man will, dass alles erspäht, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann.
Ein Auszug aus Alexander von Humboldt über einen Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen. Die Naturparadiese, die Alexander von Humboldt beschrieb, sind Geschichte. Kaum ein Fleck auf dieser Erde, wo nicht dicke Schneisen durch die Tropen geschlagen wurden mit Baggern, Raupen und Planiermaschinen. Oder der Wald gleich abgefackelt wurde. Ein Kanister Benzin reicht oft schon bei den trockenen Böden. Einige Monate später weiden dann Rinder zwischen den Baumstümpfen. Wo einst Regenwald war, wachsen nun Soja oder Mais oder Kokospalmen. Auf den Philippinen sind inzwischen schätzungsweise nur noch 5% der Landesfläche mit natürlichem Wald bedeckt. Aber es gibt ein Umdenken. Regenwald wird wieder aufgeforstet. Lutz Reit hat sich zu einem Projekt auf den Weg gemacht.
Beschwerlich ist der Weg den steilen Hang hinauf. Begleitet vom Zirpen der Zikaden geht es vorbei an mächtigen Bananenstauden und einem undurchdringlichen Gewirr meterhoher Bambusstangen, das einen schummrigen Dschungel formt in der klebrig-feuchten Schwüle der Tropen auf der Philippineninsel Leyte, unweit des Äquators. An den Stämmen alter Kokosnusspalmen rankt Rattan empor, dem spärlichen Licht entgegen. Die Morgensonne hat Mühe, durch das dichte Blattwerk zu dringen. Für Paciencia Milan ist dieser Dschungel etwas Besonderes, denn er ist ein Regenwald aus Menschenhand.
This is a reforestation farm. Okay, in reforestation,
dieser Wald ist ein Wiederaufforstungsprojekt. Hier fördern wir ausschließlich heimische Pflanzen, vor allem wertvolle Tropenholzbäume. Heimische Pflanzen deshalb, weil wir unsere Biodiversität schützen wollen, also die Vielfalt der Pflanzen und Tiere, die von Natur aus hier leben. Diese Farm gehört Macario, der als erster unser Konzept umgesetzt hat. Er hat heimische Tropenholzbäume inmitten seiner alten Kokosnusspalmen angepflanzt und auch Obstbäume, weil wir ihm rieten, durch den Verkauf von Früchten sein Einkommen zu steigern.
Because we wanted also to enhance his income.
Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität Hohenheim in Stuttgart haben die philippinischen Forscher das Konzept des Reforestation Farming entwickelt. Anders als bei einer Plantage ist es hier das Ziel, einen möglichst naturnahen Tropenwald zu schaffen. Und das auf Flächen, die vormals abgeholzt und brandgerodet wurden oder wo im günstigsten Fall Kokosnussplantagen stehen, die nichts mehr einbringen. So wie bei Romano Macario. Der Waldbauer ist heute stolz auf den ersten Regenwald aus Menschenhand, der oberhalb seines Hauses aufwächst. Im inseltypischen Visaya-Idiom, das durchsetzt ist mit englischen und spanischen Wortfetzen, schildert Macario, wie er mit seiner Reforestation Farm von den letzten intakten Tropenwaldresten profitiert, ohne ihnen zu schaden.
Die meisten meiner Bäume tragen ja noch gar keine Früchte. Also gehe ich hinauf in die Berge, in den Urwald. Dort wachsen die Mutterbäume, die mir die Sämlinge für meinen Wald schenken. Alles, was ich brauche, finde ich dort oben. Das packe ich dann in Plastiktüten und bepflanze damit später die nächste Brachfläche. Und so habe ich die renaturierte Fläche schon auf fast 2 Hektar erweitert.
Romano Macario findet in seinem Regenwald aus Menschenhand bereits seltene Tierarten, die aus den intakten Bergwäldern zugewandert sind. So turnt wieder ein äußerst seltener Halbaffe in den Wipfeln umher, der Koboldmaki. Eine Fledermausart, der Goldkopf-Flughund, wurde schon gesichtet, ebenso der schwarz-gelblich-weiß befiederte Tariktik-Hornvogel, der weltweit nur in der philippinischen Inselwelt vorkommt.
Nutzreit über ein Wiederaufforstungsprojekt des Regenwaldes auf den Philippinen. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Robert Risch vom Rhino and Forest Fund für Malaysia und Indonesien mit Sitz in Kiel gegenüber von Straßburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Risch, bevor wir in Ihr Projekt einsteigen, lassen Sie uns über die Ausgangslage in Malaysia und Indonesien sprechen, was die Abholzung anbelangt. Auf den Philippinen hat es ungefähr ein halbes Jahrhundert gedauert, um die Hälfte des ursprünglichen Regenwaldes zu zerstören. Wie ist die Situation in Ihren Projektländern? Wie viel Regenwald ist da schon weg?
So, da ist die Situation leider ähnlich. Seit der Erfindung der Kettensäge und ihrer Verbreitung in den 60er, 70er Jahren sind diese Wälder, insbesondere die Tieflandregenwälder, weitgehend abgeholzt worden. Also man muss davon ausgehen, dass die meisten dieser Wälder mittlerweile zerstört sind. Man muss dazu sagen, es sind die ältesten und artenreichsten Wälder der Erde. Die Wälder sind bis zu 140 Millionen Jahre alt und beherbergen eine immense Artenvielfalt. Also allein auf Borneo kommen beispielsweise 3000 Baumarten vor. In ganz Europa haben wir vielleicht 300, die natürlich auf dem ganzen Kontinent vorkommen. Borneo hat mehr Pflanzen, bekannte Pflanzenarten als ganz Afrika, auf einer Fläche, die gerade mal doppelt so groß ist wie Deutschland. Und da ist es natürlich dramatisch, dass es gerade mal 30, 40 Jahre gedauert hat, bis diese Flächen weitestgehend zerstört worden sind.
Früher wurde da oft Regenwald gerodet für Bananen, Tabak und Kautschuk. Heute ist das Palmöl für den Schmelz im Brotaufstrich oder in der Creme oder für Biotreibstoff. Ihre Initiative wurde da nun 2010 ins Leben gerufen. Sie sagen, wenn wir fast ausgestorbene Tierarten schützen wollen, dann brauchen wir erstmal Lebensraum. Wie genau gehen Sie vor?
Ja, vorweg, man braucht, um eine Tierart zu erhalten, natürlich einen gewissen Genpool. Das heißt, eine Mindestzahl von Individuen. Zum Beispiel, wenn eine Population von Orang-Utans unter 50 Individuen sinkt und isoliert bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass diese Population aussterben wird. Und wenn man eben eine größere Population von solchen Tieren hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit mit der Größe eben immer größer. Aber diese Population, eine überlebensfähige Population, braucht natürlich auch genug Lebensraum, intakten, geschützten Lebensraum. Und da wird es allmählich knapp. Also in Südostasien ist die Situation so, dass die meisten Tieflandregenwälder weg sind und die verbliebenen Wälder sind zum Großteil schon ziemlich geplündert worden. Das heißt, es reicht hinten und vorne nicht mehr, selbst wenn die Entwaldung komplett gestoppt werden würde, jetzt und auch die Wilderei gestoppt werden würde, würden trotzdem infolge der Fragmentierung der Landschaft zahllose Arten in den kommenden Jahrzehnten aussterben.
Das heißt, da wollen Sie nun die verbliebenen Lebensräume mit einem Waldkorridor verbinden, um das Gelände zu vergrößern?
Ja, nicht nur mit einem, aber einen haben wir jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten in Arbeit. Also wir vernetzen in Sabah, einem malaysischen Bundesstaat im Norden Borneos, zwei sehr wichtige Schutzgebiete, das Tabin Wildlife Reserve und das Kulamba Wildlife Reserve. Und da haben wir mittlerweile zum einen durch Lobbyarbeit etliche tausend Hektar Wald vor der Abholzung retten können, die kurz davor waren, von der Regierung für Plantagen ausgegeben zu werden. Und zum anderen haben wir eben, um diese Lücke, die da noch verbleibt, zu füllen, bislang 65 Hektar Land kaufen können, in den letzten 3 Jahren Stück für Stück. Und davon sind 50 Hektar Palmölplantage. Und diese 50 Hektar, die wir jetzt aufforsten, flicken im Prinzip 200.000 Hektar.
Und die Idee ist, dass dann da später mal Orang-Utans oder Nasenaffen oder Zwergelefanten durchmarschieren?
Exakt, ja.
In Sachen Aufforstung gab es ja jetzt eine Studie von der ETH in Zürich, die sorgte für Furore. Da kam ein britischer Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass man 2/3 der produzierten CO2-Emissionen, die die Menschheit seit der industriellen Revolution produziert hat, binden könnte. Und zwar, indem man aufgrund 1 Milliarde Hektar Bäume anpflanzt. Diesen Vorschlag hat dann das World Economic Forum gewissermaßen gekapert, will 1 Billion Bäume pflanzen als natürliche Waffe gegen die globale Erwärmung. Was halten Sie von der Idee?
Es ist allgemein sehr gut, Bäume zu pflanzen fürs Klima. Ich bin da schwer dafür, 1 Milliarde Hektar aufzuforsten. Allerdings muss man natürlich auch haushalten mit den Erwartungen, also vor allem auch vor der Erfahrung, dass Aufforstung nicht gleich Aufforstung ist. Die meisten Aufforstungsprojekte würde ich eher als Baumpflanzprojekte bezeichnen. Da wird irgendwas gepflanzt, mitunter im schlimmsten Fall Monokulturen, die dann auch wieder gefällt werden, die Bäume und so weiter. Und das ist natürlich nicht besonders weitreichend. Was wir verfolgen, ist ein Ansatz der Renaturierung, dass wir eben versuchen, das ursprüngliche Ökosystem zurückzubringen, ohne die Bäume wieder abzuholzen, sobald sie schlachtreif sind, in Anführungszeichen, sondern die Gebiete, die wir aufforsten, die sollen dauerhaft geschützt bleiben und dem ursprünglichen Ökosystem möglichst nahe kommen. Und das wäre dann auch fürs Klima relevanter, nicht nur für die Artenvielfalt. Man muss da jetzt vorsichtig abwarten, was da passiert, aber den Gedanken, möglichst viel aufzuforsten, den finde ich äußerst sympathisch und kann das nur unterstützen. Wir müssen allerdings abwarten, was da wirklich umgesetzt wird und wie es umgesetzt wird, weil die meisten Aufforstungsprojekte, kann ich sagen, der ich mich einigermaßen auskenne in der Aufforstungsszene, sind mehr oder weniger mittelprofessionell, sage ich jetzt mal.
Kritiker sagen, Aufforstung sei nicht unbedingt eine Lösung, denn wenn man mehr Bäume pflanze, dann erhöhe man nur gewissermaßen den Scheiterhaufen, weil Bäume sowieso eines Tages brennen werden, zum Beispiel auch, weil sie klimatisch unter Stress stehen durch Dürrephasen, Insektenbefall, durch Feuer wie in Kalifornien, Australien oder eben durch Abholzung.
Die Waldbrandgefahr nimmt sicherlich im Rahmen des Klimawandels immer weiter zu, aber ich sage jetzt mal, sicher, wenn man jetzt einen Wald pflanzt, kann der in der Zukunft niederbrennen. Aber wenn man ihn nicht pflanzt, dann ist er in der Zukunft mit Sicherheit erst recht nicht da. Insofern würde ich dem Ganzen eine Chance geben und es nicht ganz so defätistisch sehen.
Robert Risch vom Rhino and Forest Fund in Malaysia. Er setzt sich für die Rettung, die Wiederaufforstung, die Vernetzung von Regenwaldgebieten ein. Besten Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, der tropische Patient, eine Visite. Heute hätte Alexander von Humboldt Geburtstag. Er würde 251 Jahre alt. Viele Jahre hatte er seine Reise durch die neue Welt vorbereitet. Eher den Biografen als den großen Gegengüte bezeichnen, weil es Humboldt nie um sich selbst, dafür aber immer um die Wissenschaft ging. Für sie war er bereit, alle möglichen Strapazen auf sich zu nehmen, auch bei der Besteigung des Chimborazo. Kein leichtes Unterfangen.
Bald fanden wir das weitere Steigen dadurch schwieriger, dass die Bröcklichkeit des Gesteins beträchtlich zunahm. An einzelnen, sehr steilen Staffeln musste man die Hände und Füße zugleich anwenden, wie dies bei allen Alpenreisen so gewöhnlich ist. Da das Gestein sehr scharfkantig war, so wurden wir besonders an den Händen schmerzhaft verletzt. In noch höherem Maße haben wir, Leopold von Buch und ich, nahe am Krater des obsidianreichen Pics von Teneriffa von diesen Verletzungen gelitten. Ich hatte dazu, wenn es anders einem Reisenden erlaubt ist, so unwichtige Einzelheiten zu erwähnen, seit mehreren Wochen eine Wunde am Fuß, welche durch die Anhäufung der Niguas, Pulex penetrans, veranlasst und durch feinen Staub von Bimsstein bei Messungen im Llano de Tapia sehr vermehrt worden war. Der geringe Zusammenhang des Gesteins auf dem Kamm machte nun größere Vorsicht nötig, da viele Massen, welche wir für anstehend hielten, lose in Sand gehüllt lagen. Wir schritten hintereinander und umso langsamer fort, als man die Stellen prüfen musste, die unsicher schienen. Glücklicherweise war der Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu erreichen, die letzte unserer Bergreisen in Südamerika. Daher die früher gesammelten Erfahrungen uns leiten und mehr Zuversicht auf unsere Kräfte geben konnten.
Alexander von Humboldt über die Hürden und Strapazen seit der südamerikanischen Bergexpedition. Letzte Woche Donnerstag erschien der sogenannte Living Planet Report der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft London. Für den Bericht wurden 21.000 Populationen beobachtet: Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien. Und bei denen beträgt der Rückgang von 1970 bis 2016 im Durchschnitt 68%. Besonders besorgniserregend sei die Lage in den Tropen, und gerade Lateinamerika steht herausragend schlecht da. Dort hat man 90% der Tiere verloren, sagt der WWF. Nun haben wir ja vorhin besprochen, dass dafür die Abholzung mitverantwortlich ist und damit indirekt ja auch wir Verbraucher. Zum Beispiel kaufen wir Produkte mit Palmöl, die Supermärkte sind voll davon. Aber auch Grillkohle ist ein Problem, das uns Jens Borchers am Beispiel Nigerias beschreibt.
Eigentlich ist es verboten, in Nigeria Holzkohle herzustellen, sagt jedenfalls die Umweltbehörde des Landes. Eigentlich. Und dennoch ist sie überall zu kaufen und wird obendrein exportiert. Nigeria ist sogar zweitgrößter Holzkohleproduzent der Welt. Nigerianische Umweltexperten wie Greg Odukwu schreiben schon lange gegen den Raubbau an Nigerias Wäldern durch Holzkohleherstellung an. Deswegen verliert Nigeria seine Waldflächen, 50% des Waldes in den vergangenen 20 Jahren. In sehr vielen Dörfern Nigerias wird mit Holzkohle gekocht, massenweise. Im eigentlich geschützten Edumanom-Wald im Süden des Landes fallen besonders viele Bäume. Köder schichten dort 2 Meter hohe Holzhaufen auf, lassen sie 11 Tage lang kokeln und verkaufen dann 50 Kilo Säcke für umgerechnet 3 Euro. Deutschland importiert pro Jahr mehr als 200.000 Tonnen Holzkohle. Die Umweltorganisation Tropical Forest Trust sagt, 15% davon stammt aus Nigeria. Für die Kunden ist das kaum zu erkennen. Der Umweltexperte Greg Odukwu sagt, einfach weil dreist gelogen wird. Auf Holzkohleverpackungen, die aus Nigeria exportiert werden, steht oft aus nachhaltiger Produktion. Die Frage ist, stimmt das? Meistens nicht. Denn nachhaltige Produktion würde bedeuten, für die gefällten Bäume werden neue angepflanzt. Anbau und Holzfällen würden dann kontrolliert. Davon kann aber in Nigeria kaum die Rede sein. Der World Wildlife Fund, der WWF, hat ein Filmteam nach Nigeria geschickt, um die Zustände dort zu untersuchen. Johannes Zahnen vom WWF sagt, ein Ergebnis war die Erkenntnis:
Die Wälder werden da zerstört, und das Filmteam, das vor Ort gedreht hat auch, hat Szenen gesehen, wo Kinder die Holzkohle mit der Hand in Papiersäcke für Deutschland verpackt haben.
Warum fällt das kaum jemandem auf? Weil es Lücken in der europäischen Holzhandelsverordnung gibt. Import von Tropenholz wird durch sie sehr stark eingeschränkt. Aber die Einfuhr von Holzkohle aus Tropenholz, die steht in dieser Verordnung nicht mal drin.
Undurchsichtige Konglomerate plündern die Tropen seit Jahrzehnten. Oft machen auch Regierungsbeamte oder Abgeordnete mit, wie in Brasilien, wo ein großer Teil der Parlamentarier Großgrundbesitzer sind. Natürlich haben sie ein ureigenes Interesse daran, dass immer mehr Regenwald gerodet und als Anbaufläche oder für die Spekulation nutzbar gemacht wird. In Afrika wiederum dehnen sich die Wüsten aus, werden die letzten Wälder abgeschlagen, um Feuerholz zu gewinnen. Und in Asien vernichten Palmölplantagen den Regenwald. Gibt es also überhaupt noch Hoffnung für den tropischen Patienten? Gibt es irgendwo noch tropische Paradiese? Das müsste Lena Bodewein wissen, unsere Korrespondentin für Südostasien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Bodewein, Sie haben ein riesiges Berichtsgebiet, rund 10.000 Kilometer, 14 Länder von Myanmar bis in den Pazifik hinein. Alexander von Humboldt, mit dem wir die Sendung begonnen haben, schrieb aus Las Americas, er und sein Begleiter Bonpland seien bald wie von Sinnen, wenn die Wunder nicht mal aufhörten. Kennen Sie dieses Tropengefühl?
Doch, das kenne ich schon auch. Es ist, glaube ich, nicht mehr so. Die Wälder sind wahrscheinlich lange nicht mehr so, wie sie halt zu Humboldts Zeiten waren, dass man so wirklich einen Ur-Ur-Urwald findet, sondern es ist ja oft der sekundäre Wald, den man jetzt durchwandert. Aber es ist trotzdem noch faszinierend genug, was Natur kann, was Bäume können, was sie anrichten können. Oder wenn man dann halt durch Borneo wandert, dann doch noch durch einige Regenwälder auf der Suche nach Orang-Utans. Und es geht und geht immer weiter und immer weiter. Und man denkt, oh, Wahnsinn, so viel Wald, so viel Sound, so viel Dichte, so viel Üppigkeit. Das ist das Tolle, diese Üppigkeit. Alles wächst und gedeiht, es blüht und wuchert, wo man nur hinschaut.
Diese Paradiese werden aber immer überschaubarer. Von Ihnen erscheint nächsten Monat ein Buch mit dem Titel Am Ende der Welt, wie wir sie kennen. Es geht um die Müllkrise, Fluten und Überschwemmungen, um Kohle statt Korallen, Tropenholz, allesamt sehr düstere Beschreibungen und Szenarien, aber auch Positivbeispiele. Greifen wir uns eins heraus, die Gibbon Experience im wilden Wald von Laos. Was ist das für ein Projekt?
Das gehört zum Ökotourismus, kann man mal sagen. Das ist eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man auch bereit ist, 2-3 Tage durch den Wald zu wandern, ohne Mobilempfang und dann auf Plattformen hoch oben in den Bäumen zu leben, 40 Meter hoch über dem Erdboden, wohnt man in den Baumkronen, in so Baumhäusern und kann eben nach Gibbons Ausschau halten, diese auch vom Aussterben bedrohten Affen. Arten sind eben sehr schwer zu sehen und die wohnen aber eben auch oben in den Baumkronen und da hat man eine bessere Chance. Und das ist ein Projekt, das integriert eben die örtliche Bevölkerung und sagt, okay, wir bieten euch hier einen Lebensunterhalt, ihr führt Touristen durch den Wald, ihr baut Baumhäuser für die und werdet dafür bezahlt, anstatt zu wildern, anstatt Wald abzuholzen, um dort Reis anzupflanzen. Für die Erhaltung werdet ihr bezahlt. Es schützt halt den Wald und gibt den Leuten trotzdem etwas zum Leben. Und das ist natürlich das Beste aller Welten. Und die Leute, die dort waren, die Besucher, die sind so begeistert, dass sie natürlich auch sagen, okay, das ist unbedingt schützenswert.
Also die Einheimischen sehen, der Wald nutzt ihnen konkret. Dann könnten aus Jäger Fremdenführer werden, Köche, Fahrer, Techniker. Funktioniert das denn sicher, dass den Einheimischen tatsächlich ein auskömmliches Einkommen? So viele Touristen kommen in so kleinen Ökotourismusprojekten ja zwangsläufig nicht.
Es ist da ja gar nicht so dicht besiedelt. Von daher ist es für die Menschen, die da leben, schon genügend. Und es ist auch natürlich etwas sehr Faszinierendes. Wenn man durch Laos reist, ist es so eines der Dinge, die man unbedingt machen muss, sagen alle. Das Gibbon Experience, da saust man halt von Baumwipfel zu Baumwipfel auch mit so Ziplines, teilweise 400 Meter weit und hat natürlich eine sensationelle Sicht. Und es werden Schulbücher finanziert, was in einem Land, wo es vielleicht einen Bleistift und ein Blatt Papier pro Schuljahr für ein Kind gibt, natürlich sensationell ist.
Nun ist das mit Fernreisen ja so eine Sache. Zum einen produzieren sie gewaltige ökologische Fußabdrücke. Zum anderen hat Corona dieses Konzept völlig in Frage gestellt. Aktuell, aber wer weiß für wie lange, profitieren denn die Tropen davon, von der Abwesenheit der Menschen?
Leider nicht in dem Maß, wie man es gehofft hatte auch. Im Gegenteil, gerade was den Wald angeht, ist die Abholzung eher weitergegangen, weil es ja zum Beispiel in Indonesien mit den riesigen Inseln wie Borneo und Sumatra so ist, wenn die Forstbeamten, die Waldschützer nicht reisen können, weil sie halt eingeschränkt sind durch Corona, ist auch niemand da, der Wilderern oder wilden Abholzern irgendwie auf die Finger schaut. Und weil viele Menschen schon am Rand der Armut leben, sagen sie halt, okay, ich kann jetzt gar nichts anderes machen. Ich muss jetzt Wald abholzen, um weiter Reis anbauen zu können oder um Edelhölzer zu verkaufen und damit wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Und das eben ist jetzt völlig unbeaufsichtigt in dieser ganzen Pandemiezeit. Das ist natürlich eher das Gegenteil von dem, was man sich so gewünscht hatte von dieser Pandemie.
Sie schreiben, selbst wenn der Regenwald stehen bleibt und nur in Anführungsstrichen eine Straße hindurchgeschlagen wird, kann das fatale Folgen haben. Warum?
Dort, wo eine Straße durchgeschlagen wird, wird zum Beispiel das Habitat, der Lebensraum von Tieren wie Orang-Utans durchbrochen. Die brauchen ein sehr großes, zusammenhängendes Habitat, einen großen Lebensraum, in dem sie umherstromern können. Und wenn dann die Gruppen, wenn die Populationen getrennt werden, dann wird ihr Genpool immer weiter verkleinert und irgendwann kann ihr Überleben nicht mehr garantiert werden. Außerdem, eine Straße heißt eben auch, da siedeln sich dann schon wieder ganz viele Leute an. Und erst ist die Straße nur ganz schmal und dann wird sie immer breiter und geht immer weiter in den Wald rein und frisst sich so weiter und weiter und weiter. Und das lädt eben auch dann Abholzer ein und Wilderer und alle haben dann irgendwie was von dieser Infrastruktur. Nur die Tiere eben gar nichts.
Jetzt wollen wir unser Gespräch nicht so ganz trostlos beenden. Gibt es denn etwas, was Ihnen für die Tropen Hoffnung macht?
Es gibt ganz viele tolle Leute, die sich einsetzen, die tolle Projekte machen, die Ökotourismus propagieren und damit eben auch sagen, schaut, diese Natur ist so wunderbar, wir wollen sie euch zeigen, wir wollen sie schützen. Das gibt es. Und es gibt eben auch die Hoffnung, wenn man den Menschen etwas Geld gibt, damit sie ihre Armut bekämpfen können, dann lassen sie den Wald in Ruhe. Das heißt also, Umweltschutz und Armutsbekämpfung zum Beispiel können zusammengehen. Das sind natürlich Dinge, wenn man die rechtzeitig anpackt und auch in größerem Rahmen ausführt, dann gibt es Chancen. Dann kann auch der Orang-Utan womöglich noch überleben. Wenn aber eben sich auch alle dessen bewusst sind, dass zum Beispiel das Palmöl, dass man sich in den Tank füllt, in irgendwelchen Biotreibstoff, dass das oft aus Wäldern kommt, die dann abgeholzt wurden. Und da müssen wir uns eben auch in Deutschland klar machen, was wir machen, was wir konsumieren, das hat hier am Ende der Welt klare Konsequenzen.
Am Ende der Welt, wie wir sie kennen, und als Reporterin in Südostasien, das Klima, der Mensch und der Müll, so der Titel des Buchs von Lena Bodewein, erscheint im Oktober im Verlag Nagel und Kiemche. Vielen Dank für das Gespräch. Alexander von Humboldt hat es, wie wir schon hörten, ebenfalls zum Ende der Welt geschafft, allerdings zum anderen Ende. Jahrelang hatte der Naturforscher, Umweltaktivist und Menschenfreund diese Reise nach Südamerika vorbereitet. Umso enttäuschender für ihn, dass er und sein Begleiter Bonpland es dann tatsächlich am Ende nicht bis auf die Spitze des fast 6300 Meter hohen Chimborazo schafften. Eigentlich waren sie schon fast ganz oben, aber wegen einer unpassierbaren Felsspalte mussten sie 400 bis 800 Meter unterhalb des Kraters umkehren.
Die Nebelschichten, welche uns hinderten, entfernte Gegenstände zu sehen, schienen plötzlich trotz der totalen Windstille, vielleicht durch elektrische Prozesse, zu zerreißen. Wir erkannten einmal wieder, und zwar ganz nah, den domförmigen Gipfel des Chimborazo. Es war ein ernster, großartiger Anblick. Die Hoffnung, diesen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte aufs Neue. Der Felskamm, welcher nur hier und da mit dünnen Schneeflocken bedeckt war, wurde etwas breiter. Wir eilten sicheren Schrittes vorwärts, als auf einmal eine Art Talschlucht von etwa 130 Meter Tiefe und 20 Meter Durchmesser unserem Unternehmen eine unübersteigliche Grenze setzte. Wir sahen deutlich jenseits des Abgrundes unseren Felskamm sich in derselben Richtung fortsetzen, doch zweifle ich, dass er bis zum Gipfel selbst führt. Die Kluft war nicht zu umgehen.
Alexander von Humboldt über einen Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen. Kein Wald ist so wichtig für die Welt wie der am Amazonasbecken. Hier befindet sich mehr als die Hälfte allen tropischen Regenwalds der Erde. Über das Weltklima entscheidet damit aber nicht nur der Amazonas, sondern auch ein Mann, der mit zweitem Vornamen Jesus heißt, Brasiliens Präsident Bolsonaro. Er fordert die Farmer geradezu dazu auf, den Regenwald in Besitz zu nehmen. Unter Bolsonaro ist die abgeholzte Fläche um 34% gestiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gemessen wurde zwischen August 2019 und Juli 2020. Auch jetzt gerade wüten die Feuer im Regenwald weiter, was auch deshalb so schädlich ist, weil riesige Mengen CO2 durch den Rauch in die Atmosphäre geschleudert werden. Corona spielt Bolsonaro bei seiner Politik womöglich noch in die Hände, denn viele Auslandskorrespondenten wie Ivo Maruschik mussten wegen der Pandemie das Land verlassen, können die Schändung der Natur also nicht mehr direkt dokumentieren. Trotzdem berichtet unser Reporter über Indigene in doppelter Bedrängnis, Durchrodungen und die Pandemie.
Brasiliens Regierung muss Maßnahmen ergreifen, um die indigenen Völker gegen Covid-19 zu schützen. So hat es der oberste Gerichtshof des Landes entschieden und damit letztlich allen Recht gegeben, die warnen, den Indigenen drohe eine Katastrophe. So spricht etwa das katholische Hilfswerk Miserior von der Gefahr, dass einige Völker ganz ausgelöscht werden könnten. Die Bundesregierung hat keine Präventivmaßnahmen getroffen und sie hat keinen Notfallplan, um die Indigenen zu schützen und um gegen das Virus in den indigenen Gebieten Brasiliens vorzugehen, sagt auch Antonio Oliveira, der Generalsekretär des indigenen Missionsrats CIMI. Die indigenen Völker Brasiliens geraten im Moment doppelt in Bedrängnis, zum einen durch die Pandemie, zum anderen durch die Zerstörung der Wälder, denn nach wie vor gibt es immer mehr illegale Rodungen und andere verbotene Aktivitäten. Auch in den Reservaten, die eigentlich streng geschützt sind. Beto Marobo vertritt die Indigenen im Javari-Tal, einer abgelegenen Region im Westen von Brasilien, wo noch viele Stämme isoliert, ohne Kontakt zur Außenwelt leben.
Plena Pandemia, Nós estamos vendo a maior quantidade de invasões de nosso território, né? Regiões onde antes...
Mitten in der Pandemie sehen wir so viele Eindringlinge wie noch nie in unseren Gebieten. Das hat jetzt aus zwei Gründen zugenommen. Wegen der Pandemie haben die Behörden die Dinge schleifen lassen. Und außerdem wurde ein Mitarbeiter der indigenen Behörde in unserer Region ermordet. Daraufhin hat die Behörde die Kontrollen eingestellt, solange die Sicherheit nicht garantiert ist. Das hat den Ausschlag gegeben in einer Region, in der es mehr isolierte Völker gibt als irgendwo sonst.
Segurança, né? Isso tem sido determinante numa área onde tem a maior quantidade de índios isolados.
Auch ihn erreichen wir im Moment nur per Internettelefonie. Und auch er beklagt das Desinteresse der Regierung in Brasilia an den Sorgen der Ureinwohner des Landes. Sie gehe weder gegen Goldsucher noch gegen Holzfäller oder Viehzüchter vor, die den Wald roden, und auch nicht gegen die Ausbreitung des Virus, wobei beide Probleme Hand in Hand gehen.
Há uma falta de interesse do governo federal. Há uma retórica do governo federal de que na Amazônia não está acontecendo todos esses problemas, né?
Die Bekämpfung der Pandemie interessiert die Bundesregierung nicht. Sie behauptet ja, dass all diese Probleme im Amazonasgebiet gar nicht existieren. Das sei nur Alarmismus und Anschuldigungen der Nichtregierungsorganisationen. Es wäre gar nicht so, sagen sie. Und das Resultat sind die größte Abholzung und die höchste Zahl an Eindringlingen überhaupt in den Reservaten.
Invasão, né? Quantidade de invasões em territórios indígenas, inédito.
Immerhin hat Präsident Bolsonaro die Armee in die Wälder entsandt. Sie soll dafür sorgen, dass sich die Brände in diesem Jahr nicht so stark ausbreiten wie im vergangenen Jahr. Doch die letzten Daten zeigen, dass die Brände noch deutlich zugenommen haben.
Die Tropen, noch Lebensraum für Mensch und Tier, wunderbar wild wuchernde Natur, Teppiche aus Moos und Schlingpflanzen, schillernde Farben, irgendwo rührt ein Brüllaffe. Ja, aber auch Armut, Dreck, mörderische Hitze und seinerzeit das Fiebergrab des weißen Mannes, des Kolonialisten. Sprechen wir also über gesundheitliche Gefahren, die auch von den Tropen ausgehen, zusammen mit Professor Egbert Tannig, Leiter der Infektionsdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Tannig, Stichwort Kolonialismus. Stammen aus dieser Zeit auch die Anfänge der deutschen Tropenmedizin?
Ja, eigentlich war die Tropenmedizin schon vorher aktiv. Mit den Schiffen kamen natürlich kranke Seeleute nach Europa. Die ersten Tropeninstitute sind in Lissabon und in London und Liverpool gegründet worden und später dann auch in Hamburg. Natürlich hat das was mit der Kolonialzeit zu tun. Die Schiffe sind natürlich rausgefahren, um Gold, Silber, Gewürze nach Europa zu bringen. Und insofern hat das schon was auch mit der Kolonialzeit zu tun.
Da machen wir einen Schritt zeitlich nach vorne. Neue Medikamente, vorbeugende Hygienemaßnahmen, die erleichterten dann zunehmend das Leben in den Tropen, jedenfalls für die, die es sich leisten konnten. Haben Einheimische davon mit profitiert?
Ja, natürlich. Es sind ja im Laufe der Zeit dann Medikamente entwickelt worden, um viele Tropenkrankheiten effektiv zu behandeln. Und davon haben natürlich auch die Einheimischen profitiert, insbesondere dann, wenn sie tatsächlich krank wurden. Viele Menschen, die in den Tropen leben und von Kindesbeinen an schon mit diesen Mikroben infiziert werden, werden häufig gar nicht mehr krank als Erwachsene.
Die sind resistent dagegen.
Genau, so quasi immun dagegen.
Die Artenvielfalt im Regenwald ist immens, haben wir gehört heute. Gilt das denn auch für die Viren dort?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat gelernt, dass es ein unendliches Reservoir an unterschiedlichen Viren gibt, die man heute noch gar nicht alle erfasst hat. In all diesen verschiedenen Tieren und Pflanzen leben Viren. Und es gibt ja gar keine, oder es gab früher nur sehr, sehr wenige, wenn überhaupt Menschen in den tropischen Urwäldern, sodass die Viren sich hauptsächlich in anderen Tieren vermehrt haben. Und wie wir das ja wissen, auch jetzt mit Corona, können solche Viren dann auch mal auf den Menschen übergehen. Meistens überleben sie dann im Menschen nicht, aber in seltenen Fällen können sie sich doch dann im menschlichen Körper vermehren und dann auch zu Krankheiten führen.
Die Viren und Krankheiten blieben ja eben nicht in den Tropen. Erreger haben ihren ursprünglichen Wirt verlassen, sagen sie. Im Schlepptau, zum Beispiel auch blutsaugender Insekten, eroberten sie den Globus durch den Verzehr auch von Buschfleisch, durch Wildmärkte. Wie ist da Ihre Einschätzung? Dreht sich das Infektionskarussell immer schneller?
Nee, das glaube ich nicht, dass sich das schneller dreht. Nur wir sind einfach heute mit unseren Möglichkeiten eher in der Lage, neue Viren dann auch nachzuweisen und zu entdecken und schneller. Wenn ich überlege, vor 20 Jahren das erste SARS-Virus, da hat man 2 Monate gebraucht, bis man das als solches identifiziert hatte. Jetzt hat das nur noch ein paar Tage gedauert. Das geht also einfach viel schneller.
Welche Rolle spielt dabei die Mücke? Die scheint ja alles Mögliche zu übertragen, neben Malaria und Gelbfieber auch Dengue, Zika oder das Westnil-Virus.
Also die Viren haben unterschiedliche Vehikel, wie sie übertragen werden. Entweder durch die Atemluft, wie wir das bei den Grippeviren oder jetzt bei den Coronaviren kennen. Andere benutzen andere Vehikel, wie zum Beispiel die Stechmücke. Das sind meistens Viren, die sich im Blut dann aufhalten. Die Stechmücken müssen halt Blut saugen, damit ihre Eier sich entwickeln können. Und bei dieser Aufnahme des Blutes können eben auch Krankheitserreger mit aufgenommen werden. Und je nachdem, ob sich diese Krankheitserreger dann in der Mücke vermehren können und ob sie in die Speicheldrüse gelangen, können sie dann anschließend von der Mücke auf weitere Lebewesen übertragen werden. Und so schließt sich dann der Kreislauf.
In Deutschland macht sich inzwischen ebenfalls eine tropische Mücke breit, die asiatische Tigermücke, von der heißt es, sie können hierzulande in 30 Jahren möglicherweise flächendeckend vorkommen im Sommer. Jetzt gerade gibt es Westnilfieberinfektionen in Leipzig und Berlin. Also welche Rolle spielt da der Klimawandel für die Ausbreitung tropischer Krankheiten fernab der Tropen?
Der spielt natürlich eine Rolle. Umso wärmer es wird, umso besser ist die Möglichkeit oder umso höher ist die Chance, dass sich Viren in den Mücken tatsächlich vermehren können. Viele Viren brauchen eine bestimmte Temperatur, damit es zu einer Vermehrung der Viren in den Mücken kommen kann. Wir Mücken haben ja keinen Stoffwechsel wie wir Warmblüter, wie wir Säugetiere, sondern die sind von der Außentemperatur abhängig. Und Viren brauchen halt eine Mindesttemperatur, damit sie sich vermehren können in den Mückenzellen. Und umso wärmer es ist, umso schneller geht das. Eine Mücke lebt ja nur wenige Tage oder Wochen. Und wenn das zu lange dauert, bis sich die Viren ausreichend vermehrt haben und in die Speicheldrüse gelangen, dann hat das Virus keine Chance, übertragen zu werden. Und wir stellen halt jetzt fest, die letzten Sommer waren sehr, sehr warm. 2018 erstmalig haben wir Mücken in Deutschland gefunden, die mit Westnil-Virus infiziert waren. Offensichtlich haben Vögel das aus Afrika oder aus dem Balkan hierher gebracht und Stechmücken haben das von den Vögeln aufgenommen, haben weitere Vögel infiziert und dann gelegentlich auch Pferde und Menschen infiziert. Und Pferde und Menschen können dann eben schwer erkranken.
Vor dieser globalen Ausbreitung, bevor es dazu kommt, sind aber erstmal die Tropen Entstehungsort und Heimat von Viren. Warum ist das eigentlich so? Haben die dort besonders leichtes Spiel oder besonders günstige Bedingungen?
Die haben dort günstige Bedingungen ursprünglich gehabt, natürlich. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Insekten. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Viren, die dort kursieren, und damit gab es viele Möglichkeiten, dass sich diese Viren an diese unterschiedlichen Insekten angepasst haben. In Europa mit der relativ kühleren Temperaturen waren diese Möglichkeiten nicht gegeben.
Nun kennt man einige sogenannte Tropenkrankheiten ja schon länger. Gelbfieber hat zum Beispiel auch sogar schon Alexander von Humboldt untersucht. Er hat in Mexiko die Zahl der neu eingelieferten im Krankenhaus und die Todesfälle verknüpft mit den Daten der lokalen Durchschnittstemperatur und den Windverhältnissen, dann mit Mexiko-Stadt und Paris verglichen. Wenn also solche Krankheiten schon so lange bekannt sind, gibt es da in der Bekämpfung Fortschritte?
Ja, wir haben gegen Gelbfieber, können wir uns sicher schützen. Es gibt einen sehr, sehr guten Impfstoff. Also wenn man alle Menschen impfen würde, dann würden sie nicht an Gelbfieber erkranken. Das Problem ist, dass zum Beispiel in Brasilien viel zu wenige Menschen geimpft sind. Allerdings dieses Gelbfiebervirus kommt halt in Affen vor und kann eben von der Gelbfiebermücke von dem Affen auf den Menschen dann immer mal wieder übertragen werden. Aber wenn wir uns impfen lassen und man muss nur einmal im Leben geimpft werden und ist dann lebenslänglich geschützt, dann kann man sich davor sicher schützen.
Einerseits also eine Bedrohung durch Erreger und Parasiten, andererseits sind die Tropen aber auch eine Schatzkammer für medizinisch wirksame Stoffe. Welche Beispiele gibt es dafür?
Naja, das beste Beispiel ist ja das Artemisin, das wichtigste Medikament, um die Malaria zu behandeln. Das ist vor einigen Jahren oder vor, was ist es, mittlerweile 25 Jahren her, ist es durch aufwendige Untersuchungen alter chinesischer Heilpflanzen, ist dieser Stoff identifiziert worden als ein Medikament, um Fieber zu behandeln. Und später zeigte sich eben, dass es ein sehr, sehr gutes Medikament ist, um Malaria zu behandeln. Heute das wichtigste und beste Medikament, um Malaria zu behandeln.
Sagt Professor Eckbert Tannig, Leiter der Infektionsdiagnostik am Bernhard-Noch-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Vielen Dank. Vor 200 Jahren schrieb Alexander von Humboldt aus Venezuela über das Zitat Verheeren der Wälder und meinte damit, wenn Siedler die Wälder maßlos abholzen, dann wird Mensch und Natur eines Tages das Wasser fehlen, die Quellen versiegen. An seiner weitsichtigen Diagnostik hat sich heute nichts geändert, nur dass sich der Zustand des Kranken weiter rapide verschlechtert hat. Das war HR2 Kultur, der Tag, der tropische Patient. Eine Visite am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirut.